Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hatte gestern in Berlin zu einem nationalen Waldgipfel eingeladen.
Wenn wir den Klimaschutz ernst nehmen, müssen wir den Wald ernst nehmen. Und deshalb müssen wir jetzt auch handeln. Und deshalb sage ich klar, dieser Gipfel hier ist ein Krisengipfel.
Wir haben mit einer Expertin für Waldökosysteme darüber gesprochen, wie die Wälder an die veränderten Klimabedingungen angepasst werden können. Wir stellen anschließend neue Materialien für Zahnfüllungen vor und sprechen anlässlich der 42. Deutschen Konferenz über künstliche Intelligenz über die Einsatzmöglichkeiten von KI-Systemen beim Militär. Am Mikrofon der Sendung heute Uli Blumenthal. Der Wald stirbt in einigen Teilen, sagte gestern Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, beim Nationalen Waldgipfel in Berlin. Der Klimawandel habe, hat sie weiter gesagt, uns deutlich schneller getroffen als erwartet. Das Ergebnis des Treffens gestern: 547 Millionen Euro für Aufforstungs- und Anpassungsmaßnahmen, um den Wald zu retten. Ich habe heute Mittag mit Dr. Nicole Wellbrock gesprochen. Sie ist Leiterin des Arbeitsbereiches Bodenschutz und Waldzustand am Thünen-Institut für Waldökosysteme. Und ich habe sie gefragt, wie sie die Ergebnisse des Nationalen Waldgipfels einschätzt.
Also ich denke, es war eine gute Idee, sich zu treffen und auch jetzt Maßnahmen zu treffen, um wieder aufzuforsten. Da die Hitze doch große Gebiete getroffen hat und es nicht sinnvoll ist, Freiflächen, auch gerade im Harz zum Beispiel, nicht wieder aufzuforsten. Andererseits muss man sagen, die Hitze hat uns eben gezeigt, dass es ein Problem gibt. Seit Jahren reden wir darüber, dass die Stickstoffeinträge in die Wälder zu hoch sind. Das Problem werden wir dann auch bedenken müssen, dass es weiterhin vorhanden ist.
Wenn wir zurückschauen in die 1980er Jahre zum Stichwort Waldsterben, was haben wir daraus gelernt? Was sind die Lehren, die wir jetzt anwenden können in der aktuellen und akuten Situation für den Wald?
Damals war das Problem ein bisschen anders. Es waren ja Schwefeleinträge, die vor allen Dingen dazu geführt haben, dass es zum großflächigen Waldabsterben kam. Jetzt ist es so, dass diese Schwefeleinträge ja mit technischen Maßnahmen gemindert werden konnten, dass sich beim Klimawandel und bei den Stickstoffeinträgen ein bisschen als schwieriger an. Da werden wir langfristiger denken müssen, aber trotzdem müssen wir dort handeln. Die Lehren, die wir ergriffen haben, auch war, dass Wälder, die besonders betroffen waren, gekalkt wurden als erste Akutmaßnahme. Man hat auch mit dem Waldumbau angefangen. Das ist jetzt keine neue Maßnahme. Viele Wälder wurden in standortgerechtere Wälder umgewandelt, aber das muss natürlich weitergehen. Und wir werden sehen müssen, dass wir die Stickstoffeinträge auf ein tolerierbares Maß reduzieren müssen.
Und mit welchen Maßnahmen und auf welchen Wegen soll jetzt der Wald langfristig und nachhaltig resilient und auch resistent gegen Faktoren wie Klima, Baumkrankheiten und Holzschädlinge gemacht werden?
Das ist eine ganz schwierige Frage, da man schwer abschätzen kann, welche Baumarten sich wirklich als geeignet herausstellen werden in der Zukunft. Der Wald wächst ja relativ langsam, das ist eine langfristige Sache. Wir wissen nicht ganz genau, wie der Klimawandel ausgehen wird. Wir wissen, dass es Temperaturerhöhungen geben wird, dass es größere Hitzezeiträume geben wird, Starkniederschläge, Trockenphasen. Und es ist aber klar, dass einige Baumarten wahrscheinlich nicht mehr dabei sein werden, wie die Fichte zum Beispiel. Also das wissen wir heute schon. Wir werden die Fichte durch andere Baumarten ersetzen müssen. Wir werden mehrschichtige Wälder schaffen müssen, die auch artenreicher sind und auch neue Arten vielleicht aus südlicheren Regionen mit andenken müssen.
Wenn Sie sozusagen schon die Fichte aufgeben im Wald, im zukünftigen Wald, auf welche Bäume können wir noch setzen? Die Buche, die ist auch in den letzten 2 Jahren vermehrt durch Trockenheit geschädigt worden. Bei Eichenbeständen treten vermehrt Insektenschäden auf. Also woraus besteht denn der Wald in den nächsten Jahren und Jahrzehnten?
Das ist wirklich eine schwierige Frage. Wir sind da in einer Diskussion, glaube ich, unter den Fachleuten. In Teilen wird auch so etwas, was auch jetzt schon da ist, wie die Douglasie eine Rolle spielen, vielleicht die Esskastanie. Solche Baumarten werden mehr mit eingemischt werden. Auf die Buche verzichten, weiß ich nicht, ob wir das wirklich müssen. Die Eiche hat schon seit sehr langer Zeit ein Problem mit Insektenschäden. Da ist es auch so ein bisschen ein Haupteinflussfaktor, ist auch das Alter der Bäume, dass man vielleicht auf jüngere Bestände auch geht, mehrschichtigere Bestände.
Nun kann man auch so eine klare Unterteilung vornehmen, dass man sagt, Laubmischwälder sind besser als Nadelholzbestände. Kann man das so klar mit einem Ja oder Nein beantworten?
Nein, das kann man nicht beantworten, weil wir in Deutschland natürlich auch sehr unterschiedliche Regionen haben. Auch die Biologie, die Böden sind sehr unterschiedlich. Das heißt, man muss nach Klima- und Höhenstufen und auch nach den Böden schauen und dort das Passende anbauen dann.
Ein Thema bei der Diskussion ist ja immer wieder, dass man Bäume, die aus südlicheren Gegenden und Gefilden kommen, dann hier in Deutschland anpflanzt, weil die ja schon auf solche Klimaerwärmungen vorbereitet sind. Ist das wirklich so eine Art Königsweg?
Ja, also es ist so, dass wir natürlich aus südlichen Regionen wissen, dass es dort schon Hitzeperioden gibt, Trockenheit, die sind schon angepasster, diese Bäume, sodass die Wahrscheinlichkeit natürlich auch höher ist, dass sie hier mit dem Klimawandel zurechtkommen. Und auf der anderen Seite probieren auch einige Kollegen aus, dass man zum Beispiel Buchen, Pflanzen aus bereits trockeneren Regionen wie Südosteuropa dann hier anpflanzt. Diese Pflanzen zeigen sich tatsächlich auch Hitze- oder Trockenheitsresistenter als Buchenprovenienzen, nennt man das, die hier aus Deutschland kommen.
Kann man nicht auch ganz anders herangehen und sagen, der Wald ist eigentlich nicht tot, er steht immer wieder auf und es ist uns eigentlich wichtig, diese Selbstheilungskräfte zu stärken. Also kann man von diesem Ansatz heraus nicht viel besser dem Wald helfen in der jetzigen Situation?
Sicherlich kann man auch einen Teil über Naturverjüngung versuchen. Das ist sicherlich auch sinnvoll, bevor man Geld ausgibt. Es ist nur so, dass im Moment gerade sehr große Freiflächen entstehen. Und aus bodenkundlicher Sicht ist es so, dass wenn dort keine Bäume mehr stehen, die Humusauflage, in der sehr viele Nährstoffe gespeichert sind und die auch für die Wiederbewaldung wichtig sind, dass die dann relativ schnell abgebaut wird durch Mikroorganismen oder wenn es dann Niederschläge gibt, durch Erosion dann eben ausgewaschen wird. Und dann wird es sehr viel schwieriger, Pflanzen wieder aufzuforsten. Oder wir haben eben, ich muss es wiederholen, sehr viele Stickstoffeinträge gehabt. Das heißt, in der Humusauflage ist Stickstoff gespeichert. Wenn dieser abgebaut wird, gelangt das Stickstoff weiter ins Sickerwasser und auch ins Grundwasser. Und das sind Risiken, die wir nicht eingehen wollen.
Also das heißt, wir sollten uns um den Wald kümmern, ihn sozusagen einfach in Ruhe lassen. Das ist nicht das Rezept und das Patentrezept der Zeit.
Nein, das ist auch für den Klimaschutz. Also es gibt verschiedene Funktionen, aber für den Klimaschutz ist es ja auch wichtig, gesunde, wachsende Wälder zu haben. Denn Wälder speichern Kohlenstoff, also nicht nur der Bestand dort oben, sondern auch die Hälfte des Kohlenstoffes ist ja auch im Boden gespeichert und wir wollen den dort erhalten und dazu brauchen wir die Wälder.
Auf den Internetseiten Ihres Instituts gibt es ein Positionspapier des Deutschen Verbandes Forstlicher Forschungsanstalten von Anfang September 2019. Da heißt es, über die richtigen Schritte zur Anpassung der Wälder an den Klimawandel bestehen zum Teil unterschiedliche Auffassungen. Worin bestehen denn diese unterschiedlichen Auffassungen?
Also ich denke, zum einen in der Baumartenwahl, da gibt es ganz unterschiedliche Ansichten, eben das habe ich ja auch schon geschildert und das ist, denke ich, auch der Hauptpunkt, wie man damit umgehen kann. Ich glaube, es ist unstrittig, dass alle der Meinung sind, dass wir etwas tun müssen und dass wir tatsächlich auch an einem Punkt sind, wo wir nicht so weitermachen können wie bisher.
Was hat der Nationale Waldgipfel gebracht? Was hilft dem heimischen Wald? Einschätzung von Dr. Nicole Wellbrock, Leiterin des Arbeitsbereiches Bodenschutz und Waldzustand, Thünen-Institut für Waldökosysteme. Wenn wir im Schulalter die bleibenden Zähne bekommen, denken wir nicht über die erstaunliche Leistung nach, die unser Körper da vollbringt. Bis die Zähne dann Löcher bekommen und wir zum Zahnarzt müssen. Und der füllt die Löcher wieder, aber das Material ist längst nicht so gut wie das natürliche. Wie weit inzwischen die Forschung ist, das berichtet Ihnen Helmut Nordwig.
So etwas wie Zähne gibt es seit mehr als 400 Millionen Jahren. So alt sind die Fossilien, die die Chemikerin Jelena Sturm von der Universität Konstanz erforscht. Vertreter der ausgestorbenen Tiergruppe der Conodonten. Das Wort bedeutet Kegelzahn. In der Tat sind die Beißwerkzeuge dieser aalähnlichen Tiere oft alles, was von ihnen erhalten ist. Schon damals war Apatit das vorherrschende Mineral im Kauapparat. Derzeit nimmt sich die russische Forscherin die Zähne lebender Fische vor, von Buntbarschen aus dem Viktoriasee in Tansania. Von ihnen gibt es dort mehr als 200 verschiedene Arten. Darunter sind solche, die weiches Futter verzehren, und andere, die auf harte Nahrung spezialisiert sind.
Der harte Anteil ihrer Zähne ist spezifisch strukturiert. Das bedeutet, die genaue chemische Zusammensetzung, nämlich Apatit und Kollagen, ist bis zum Nanometerbereich jeweils an die Anforderungen angepasst. Speziell ist bei den Arten, die hartes Futter fressen, die Struktur so optimiert, dass die Zähne viel weniger leicht brechen als bei den Arten, die auf weiche Nahrungsmittel spezialisiert sind.
Genau dieses Prinzip, also eine Feinstruktur mit jeweils etwas unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung, versucht die Forscherin derzeit nachzuahmen. Das Ziel: ein optimiertes Füllungsmaterial für Zahndefekte nach dem Vorbild der Natur. Nach einem natürlichen Material, um Löcher schnell und vollständig zu verschließen, sucht auch Mirnush Neshatian. Derzeit nutzen Zahnärzte meist sogenannte Komposite, die aus einem Kunstharz und mineralischen Bestandteilen bestehen. Ein Problem sei dabei, dass dieses Material nicht dem des natürlichen Zahns entspricht, so die Forscherin von der Universität Toronto.
Deshalb gibt es einen Spalt, und das ist der Punkt, an dem die Füllung versagt. Wir wollen diesen Spalt mit einem Mineral versiegeln und so erreichen, dass die Füllung länger hält.
Der Bedarf ist groß. Eine kanadische Untersuchung hat gezeigt, dass jede zweite Zahnbehandlung deshalb nötig ist, weil sich in dem winzigen Spalt zwischen Zahn und Füllmaterial erneut Karies bildet. Die Forscherin hat deshalb nach einer Methode gesucht, um diesen Spalt mit natürlichem Material zu schließen. Dazu hat sie Backenzähne, die Patienten in der Zahnklinik entfernt werden mussten, mit Säure angeätzt, um einen Kariesangriff zu simulieren. Die Oberfläche dieser Zähne wurde dann mit Hydroxyapatit, dem Mineral in den Zähnen, in gelöster Form behandelt. Entscheidend dabei, in dieser Lösung war auch ein Protein namens Amelotin enthalten. Es spielt auch eine Rolle beim Wachstum und Aushärten von Zähnen. Im Labor von Mirnush Neshatian bewirkte es, dass das Mineral sich mit der angegriffenen Oberfläche der Zähne verbinden konnte.
Zurzeit dauert das etwa 2 Stunden. Aber jetzt konnte ich zeigen, dass es einen Trick gibt, mit dem wir das schon in einer halben Stunde erreichen. Mit den Methoden anderer Forscher braucht es Tage oder Wochen, bis sich wieder eine Mineralschicht auf dem Zahn bildet. Unser Weg ist also der am ehesten realistische.
Wenn die Lösung auf den Zahn aufgebracht wird, kann der Körper sie über die Blutversorgung des Zahnbeins aufnehmen. So kann sich auch weiter Zahnmineral bilden, nachdem ein Loch mit einer Füllung versiegelt wurde. Der Spalt zwischen Zahn und Füllung schließt sich dadurch in kurzer Zeit. Ob das wirklich von Dauer ist und vor allem, ob es auch bei Patienten so klappt, das wollen Fachleute in Toronto in Kürze ausprobieren. Paul Zaslansky, aus Südafrika stammender Zahnarzt von der Berliner Charité, ist gespannt auf das Ergebnis, denn Amelotin ist nicht der einzige Kandidat, in den Hoffnungen gesetzt werden.
Es gibt eine ganze Reihe von Molekülen, die derzeit hergestellt werden. Das ist hochaktuelle Forschung. Jedes davon wird daraufhin getestet, ob es die mineralischen Strukturen wieder aufbauen kann. Aber keines von ihnen erreicht meines Wissens bisher die Eigenschaften des Materials, das auf natürliche Weise wächst.
Aber indem sie die natürlichen Vorgänge beim Wachstum von Zähnen aufklären, kommen Forschende im Labor dem Material immer näher, das wir als Schulkinder von der Natur frei Haus geliefert bekommen.
Von den Buntbarschen lernen Helmut Nordwig über neue Materialien für Zahnfüllungen. In Kassel findet gerade die 42. Deutsche Konferenz über künstliche Intelligenz statt. Und gleich zum Auftakt der Konferenz ging es am Dienstag um KI-Systeme für das Militär. Vor Ort als Reporter ist mein Kollege und Fachjournalist Peter Welchering, mit dem ich jetzt telefonisch verbunden bin. Peter, wo setzen die Militärs denn überall schon Systeme mit KI ein?
Also am spektakulärsten sicherlich bei den autonomen Waffensystemen. Aber auch in der sogenannten Lagebeurteilung wird schon KI eingesetzt. Und da geht es ja darum, bei dieser Lagebeurteilung Konflikte frühzeitig zu erkennen, zu bewerten und dann eben auch entsprechende militärische Strategien vorzuschlagen. Ja, und so als eine Ableitung dieser Systeme, also als eine Art Spezialanwendung zur Lagebeurteilung, da gelten dann Systeme für den schnellen Gegenschlag. Diese Systeme, die sollen etwa erkennen, ob ein feindlicher Raketenangriff droht und dann rascher als ein menschlicher Entscheidungsträger, der etwa am Radar sitzt, entsprechende Vergeltungsschläge vorbereiten und eventuell später auch automatisiert ausführen können.
Bei dem Drohnenangriff auf eine Ölraffinerie in Saudi-Arabien, die soll ja mit autonomen Drohnen ausgeführt worden sein. Wie schätzen das die KI-Experten in Kassel ein?
Also bei diesem konkreten Angriff, da halten die sich mit der Bewertung sehr zurück. Aber das liegt auch daran, dass Drohnen dieser Art von den Militärs eben nicht als autonome Waffen eingeschätzt werden, sondern nur als teilautonom. Das ist so eine feine Diskussion, die da geführt wird. Und das haben die israelischen Unterhändler im August bei den Verhandlungen der UN-Waffenkonvention über eine Regulierung autonomer Waffensysteme eben in Genf durchgesetzt. Die israelische Regierung, die sieht nämlich zum Beispiel ihre Harpy-Drohne, so heißt die, nicht als autonomes Waffensystem. Das Harpy-Fluggerät, das wertet selbstständig Funksignale aus und kann auf dieser Basis dann eine feindliche Radaranlage oder etwa auch eine Ölraffinerie erkennen und die dann selbstständig zerstören. Aber dafür muss eben der Angriffsmodus vor dem Raketenstart freigeschaltet werden. Und das müsse eben von einem Menschen gemacht werden, argumentiert etwa die israelische Regierung. Und deshalb handelt es sich bei Harpy dann auch nicht um eine autonome Waffe. Also dass solche Drohnen mit Assistenzsystemen ausgestattet sind, auch selbstständig ihr Ziel erkennen können, das ist klar. Aber ob sie dann eben als autonome Waffen gelten oder nicht, das ist eben noch ein bisschen umstritten und in der Diskussion.
Autonom oder teilautonom, wie wichtig ist diese Unterscheidung für die KI-Wissenschaftler eigentlich?
Also zumindest für die in Kassel Versammelten ist die gar nicht wichtig. Die sagen nämlich ziemlich deutlich, okay, wir haben es mit Mustererkennung zu tun, maschinelles Lernen, da liegen Programme vor und es werden Prognosen erstellt aufgrund signifikanter statistischer Zusammenhänge. Und das sind ja so die gängigen Techniken in der künstlichen Intelligenz. Und wenn diese gängigen Techniken der künstlichen Intelligenz in militärischen Zusammenhängen eingesetzt werden, dann kann das eben zu einer Destabilisierung der internationalen Beziehungen führen. Und das kann dazu führen, dass sich so ein Konflikt verselbstständigt. Und deshalb lehnen die KI-Wissenschaftler den Einsatz von KI-Systemen in militärischen Zusammenhängen auch sehr deutlich ab. Professor Hannes Federath, der Präsident der Gesellschaft für Informatik, der hat auch deutlich darauf hingewiesen, dass die ethischen Leitlinien der Gesellschaft für Informatik solch eine Ablehnung auch stützen und untermauern. Aber er hat auch ein bisschen relativiert. Es seien nun mal Waffensysteme da und in denen sei auch KI enthalten, das lasse sich nicht mehr rückgängig machen. Also der Geist ist aus der Flasche und wird nicht mehr in die Flasche zurückkehren können. Und genau deshalb ist eben so eine Regulierung der KI-Waffensysteme wichtig, aber die kann eben nur international erfolgen.
Seit 2014 treffen sich 70, 90 Staaten jährlich in Genf, um über die Rahmenkonvention, Waffenkonvention zu verhandeln. Da geht es dann auch um solche Waffen, über die wir jetzt gesprochen haben. Wie bewerten die KI-Wissenschaftler in Kassel diese Verhandlungen?
Also die sind damit hochgradig unzufrieden, denn bisher haben nur 26 Staaten einem Verbot autonomer Waffensysteme zugestimmt. Und gerade China, die USA, Russland oder auch Israel und Indien, die sind gegen ein Verbot. Deutschland hat sich da übrigens bisher zu solch einem Verbot auch noch nicht durchringen können.
Intelligente Lagebeurteilung, Einsatzmöglichkeiten von KI-Systemen beim Militär, das war mein Kollege Peter Welchering telefonisch vom 42. KI-Kongress in Kassel. Und wir machen weiter mit den Wissenschaftsmeldungen und Magdalena Schmude.
Schon vor 5000 Jahren wurden Babys aus Trinkflaschen gefüttert. Zu diesem Schluss kommt ein Forscherteam aus England. Die Gefäße waren aus Ton, 5 bis 10 Zentimeter groß und hatten einen dünnen Auslass, aus dem getrunken werden konnte. Bisher war allerdings unklar, ob die Flaschen für Babys oder als Schnabeltassen für alte und kranke Menschen verwendet wurden. Chemische Analysen von Nahrungsmittelresten zeigen jetzt, dass sie Milch von Schafen, Ziegen oder Kühen enthielten. Das berichten die Wissenschaftlerinnen in der Fachzeitschrift Nature. Für die Studie hatten sie Trinkgefäße untersucht, die in Kindergräbern aus der Eisen- und Bronzezeit gefunden worden waren. Mit dem Übergang zu einer bäuerlichen Lebensweise änderte sich auch die Art, wie Babys ernährt wurden, schlussfolgern die Forscherinnen. Dass ähnliche Flaschen von einem Fundort in Österreich wie kleine Tiere geformt sind und an Spielzeuge erinnern, bekräftigt ihre Theorie.
Auf dem Weg ins Wasser warfen Wale genetischen Ballast ab.
Wale stammen, genau wie Delfine, von luftatmenden Säugetieren ab, die an Land lebten. Vor etwa 50 Millionen Jahren passten sich ihre Vorfahren jedoch an ein dauerhaftes Leben im Ozean an, was große körperliche Veränderungen mit sich brachte. Zum Beispiel den Verlust von Beinen, um Flossen Platz zu machen. Wissenschaftler der Max-Planck-Gesellschaft haben jetzt untersucht, wie sich die Umstellung im Erbgut der Tiere zeigt und dafür nach Mutationen gesucht, die einzelne Gene ausschalteten. Im Vergleich mit Flusspferden und Kühen, den engsten Verwandten der Meeresbewohner, fanden die Forscher 85 solcher Genverluste, wie sie im Fachmagazin Science Advances schreiben. Verloren ging dabei unter anderem ein Gen, das an der Speichelsekretion beteiligt ist. Denn unter Wasser benötigten die Tiere keinen Speichel mehr, um Nahrung zu schlucken. Auch alle Gene, die die Bildung des schlafregulierenden Hormons Melatonin steuern, wurden so abgeschaltet. Anders als an Land schläft unter Wasser immer nur eine Gehirnhälfte, während die andere Atmung und Bewegung kontrolliert.
Der Feinwaschgang belastet die Umwelt am stärksten.
Denn dabei gelangen pro Waschgang durchschnittlich 800.000 Kunststofffasern mehr ins Abwasser als beim Standardwaschprogramm. Das haben Forschende aus England herausgefunden. Grund für den erhöhten Kunststoffeintrag ist das zusätzliche Wasser, das im Schonprogramm zum Waschen und Spülen verwendet wird. Ursprünglich gingen die Wissenschaftler davon aus, dass vor allem die Schleudergeschwindigkeit und Anzahl der Richtungswechsel, die die Waschtrommel vollführt, Einfluss auf das Auswaschen der Fasern hat. Diese Annahme konnten sie allerdings nicht bestätigen, wie sie im Fachmagazin Environmental Science and Technology schreiben.
Bakterien bauen ihre Zellwand ab, um sich vor Antibiotika zu schützen.
Denn viele dieser Substanzen, wie zum Beispiel Penicillin, wirken, indem sie die Zellwand angreifen. Fehlt die äußere Hülle, sind die Bakterien zwar insgesamt geschwächt, aber gleichzeitig resistent gegen das entsprechende Medikament. Ist kein Wirkstoff mehr vorhanden, bauen die Keime ihre Zellwand in nur 5 Stunden wieder auf. Wissenschaftler aus Newcastle haben gezeigt, dass dieser Mechanismus ein Grund für immer wiederkehrende Erkrankungen wie Harnwegsinfekte bei älteren Patienten sein könnte. Ihre Ergebnisse stellen die Forscher im Fachjournal Nature Communications vor. Für die Therapie von hartnäckigen Infektionen bedeutet das, dass eine Kombination von Wirkstoffen nötig ist, um auch die zellwandlosen Bakterien anzugreifen. Diese sogenannte L-Form nutzen die Bakterien außerdem, um sich vor dem Immunsystem zu verstecken. Denn die Zellwand enthält spezifische Moleküle, die von Immunzellen erkannt werden.
Ein neues Verfahren macht Aluminium wasser- und eisabweisend.
Ingenieure der Technischen Universität Dresden haben die Methode entwickelt, bei der die Oberfläche des Metalls mit einem Laser graviert wird. Die aufgebrachten Strukturen sind nur wenige Mikrometer stark und damit ein Zehntel so groß wie ein menschliches Haar. Sie sorgen dafür, dass Wasser abperlt und Vereisung stark verzögert wird. Ihre Entwicklung präsentieren die Wissenschaftler im Fachjournal Scientific Reports. Derartig bearbeitetes Aluminium könnte für den Bau von Tragflächen, Triebwerken oder Sensoren von Flugzeugen verwendet werden. Auch Rotorblätter für Windkraftanlagen oder Tanks für Flüssigkeiten in der Lebensmittelindustrie könnten durch die Mikrogravur optimiert werden. Bisher werden für diese Anwendungen Verbundwerkstoffe verwendet oder die Oberflächen chemisch beschichtet. Durch das neue Verfahren sind keine zusätzlichen Chemikalien oder Reinraumbedingungen bei der Herstellung mehr nötig.
Und das waren die Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit Magdalena Schmude.
Sternzeit, 26. September. Auch Pegasus weist die Nordrichtung. Um Mitternacht leuchtet derzeit hoch im Süden ein großes Viereck aus annähernd gleich hellen Sternen. Schon die alten Griechen erkannten darin den gedrungenen Rumpf eines Pferdes mit besonderen Eigenschaften. Das geflügelte Ross Pegasus. Es gehört nicht allzu viel Fantasie dazu, von einem dunklen Standort aus auch den Rest des himmlischen Pferdes zu erkennen. Allerdings muss man dazu wissen, dass dieses Tier kopfüber am Himmel entlang zieht. An der rechten unteren Ecke beginnt der lange Pferdehals mit dem nach oben abgewinkelten Kopf. An den beiden oberen Eckpunkten setzt rechts und links je eine Sternenkette an, gleichsam die ausgestreckten Vorder- und Hinterläufe des Pferdes. Dabei gehört die linke Sternenkette allerdings schon zum Nachbarsternbild Andromeda. An der Spitze des Pferdekopfes leuchtet der hellste Stern der Figur. Er trägt den arabischen Namen Enif, was so viel wie Nase oder Nüstern bedeutet. Unter den helleren Sternen der Figur ist er am weitesten entfernt. Rund 690 Lichtjahre trennen ihn von der Erde. Deutlich näher stehen die beiden rechten Ecksterne des Sternenvierecks. Markab rechts unten und Sheat rechts oben. Sie sind gut 130 bzw. knapp 200 Lichtjahre von uns entfernt. Verbindet man beide Sterne in Gedanken miteinander und verlängert diese Linie nach oben über Sheart hinaus, so trifft man, ähnlich wie beim großen Wagen, in rund sechsfachem Abstand auf den Polarstern, der bekanntlich die Nordrichtung anzeigt.
Wie funktionierte das Zensurgutachtensystem in der DDR? Dieser Frage geht Kultur- und Sozialwissenschaften 20.10 Uhr hier im Deutschlandfunk nach. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon heute Uli Blumenthal.